Videospielgeschichten.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Werner 1970. Der André von Videospielgeschichten hatte mich angesprochen und hat gesagt, so, wir relaunchen unseren Podcast und dafür sprechen wir einfach mal Leute an, die sollen sozusagen mal ihr Lieblingsspiel vorstellen. Und da gibt's eigentlich nur zwei Kandidaten. Es gibt einmal das gute alte Metal Gear 1, also wirklich noch die alte MSX2 Version und das, was ich auch 95.000 Mal, glaube ich, blind durchspielen kann, Manic Mansion. Manic Mansion ist oder hat debütiert auf dem C64, da ging's los, gibt es aber auch, also ich gehe mal vielleicht einfach die Daten durch, dann haben wir das mal eben gleich durch. 5.10.1987 kam es für den C64 raus und für den Apple II. Auf dem Apple II habe ich es noch nicht durchgespielt, das kann ich vielleicht irgendwann auch mal machen. Dann kam es am 12.03.1988 auf DOS raus. In der ersten DOS-Version, das ist so ein, das seht ihr sofort vom Grafikstil, das ist ein bisschen einfach gehalten. Geht aber auch in Ordnung. Es gab dann später dann auch eine Enhanced-Version und später gab es dann auch, glaube ich, die, ich glaube, eine Version, die auf dem Adventure Game Studio basiert. Die ist sozusagen die Version, die man heute zocken soll. Am 23.06.1988 kam dann die Famicom-Version raus und in bester Nintendo-Manier hat man da irgendwie alles schon irgendwie neu gemacht. Man wollte so ein bisschen so ein Anime-Stil haben, also die, wenn die auch sterben, dann werden die auch zu Engeln und das sieht völlig Panne aus. Ich habe das damals tatsächlich auch durchgespielt. Ich habe mich tatsächlich durch die Begriffe durchgekämpft, trotz des Kanji. Aber ja, das braucht man nicht unbedingt in seinem Leben gesehen zu haben. Am 26.07.1989 erschien es dann auf dem Amiga und dem Atari ST. Und dann final, und das ist die Version, die witzigerweise Amis meistens kennen und die ich eigentlich überhaupt nicht mag. Am 18.09.1990 in den USA und bei uns am 22.10.1992 erschien Manic Mansion auf dem NES. Es ist deutlich eine andere Version zum Famicom. Auch da muss ich immer bei ein paar Leuten ein bisschen so die das Wissen korrigieren, aber das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Versionen. Und die NES-Version ist eigentlich, ja, zensiert. Die Statue ist gemacht, das Playmat-Poster ist weg. Ich glaube, aus Tuner Head wurde, glaube ich, irgendwie auch, oder aus Shit wurde Tuner Head. Auf jeden Fall haben sie es irgendwie auch noch zensiert. Selbst Scum, der Begriff, ne, der für Script Creation Utility for Manic Mansion steht, die Scum-Engine, die sicherlich Leute kennen von Scum4M, wo die meisten alten Adventures heute auf DOS laufen, die, selbst das haben sie zensiert. Aber die Amis lieben das Ding, weil George the Fat Man Sanger, also ich kenne ihn nicht, aber der hat irgendwie die Musik gemacht fürs NES und die finden das super. Ich finde die Musik völlig nervig. Also jeder Charakter hat da sein eigenes Theme und ein paar Songs basieren auch auf wirklich bekannten Sachen, aber nee, also das muss man nicht haben. Kurze lustige Geschichte, die 16-Bit-Version haben alle einen Kopierschutz. Da habt ihr dann, glaube, das ist die zweite Etage, ne? Glaube ich, da habt ihr so eine Tür und da muss man einen Code eingeben. Bei der PC-Fassung war es, glaube ich, so ein braunes Pergament mit schwarzen Zeichen, also so, dass man es kaum lesen kann. Da muss man das eingeben und sonst explodiert das Haus. Bei der anderen Version hatten sie das, glaube ich, auch vor, aber bei der ersten 8-Bit-Version, also C64 und Apple II, es war kein Platz mehr auf der Disk. Deswegen haben sie dann so eine Disk Protection gemacht, aber sonst hätten sie den auch gemacht. Kurz zur Geschichte. Also, ich denke, Manic Mansion haben sicherlich die meisten Leute gehört. Wer DOS Gaming kennt, der kennt das. Wer Adventures kennt, der kennt das. Es ist tatsächlich von Ron Gilbert, Gary Winnick und David Fox, die sozusagen eben, ich glaube, zwischen 18 und 24 Monate an dem Spiel rumgedoktert haben und irgendwann gemerkt haben, okay, wir brauchen eine eigene Engine. Das ist halt die Scum-Engine geworden. Es ist tatsächlich von Lucasfilm bzw. von LucasArts nicht das erste Adventure, sondern es ging tatsächlich los mit Labyrinth. Und wer Labyrinth sich mal auf dem C64 anguckt, der sieht schon ein bisschen, ja, da gibt's schon so ein Werbensystem. Das ist zwar ein bisschen alles so eventgeneriert. Es basiert eben natürlich auf dem Film mit Jennifer Connelly und David Bowie. Aber ist ganz putzig, fängt mit so einem Text-Adventure an und dann geht's halt in den Grafik-Adventure-Bereich und da sieht man schon, was sie da irgendwie getestet haben. Bei Manic Mansion hingegen ist das alles wesentlich professioneller. Ihr habt wirklich die Verben und ihr habt dann auch die Möglichkeit, mit mehreren Figuren auch zu interagieren. Komme ich gleich noch zu. Ron Gilbert, den man sicherlich heute noch kennt, der hat mal erzählt, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist. Klar, dass man, wenn man das Setting sieht, ist es natürlich typischerweise ein B-Movie-Horror, wie man ihn halt kennt, ne? So ein Slasher-Film, Teenie-Slasher, da gibt's ja genug von. Und ja, er wollte aber ein bisschen was anderes machen. Er hat sich angeguckt King's Quest 1 und Colossal Cave Adventure, also beide von Sierra, also hat bei dem Feind geguckt. Ihr wisst ja, ne, Adventure-Fans, ne, Coca-Cola und Pepsi, das geht nicht zusammen. Entweder LucasArts oder Sierra. Ich habe beides gezockt. Ich bin anders halt. Aber da trennen sich ja die Geister. So, und was Ron Gilbert anders machen wollte, was wofür Sierra ja bekannt ist, er wollte eben nicht so sadistische Rätsel machen. Also sprich, ne, du hast nach 2 Stunden halt irgendeinen Gegenstand nicht und Pech für dich, Dead End. Das wollte er nicht. Aber lustigerweise hatte er nur einen Tester. Und da er nur einen Tester hatte, gibt es in Manic Mansion auch tatsächlich Dead Ends, obwohl sie das nicht vorhatten. Also, ne, ihr könnt ja selbst in Zack McCracken noch sterben und in Monkey Island, ne, wenn ihr 10 Minuten unterm Wasser seid, seid ihr auch tot. Aber, und ich glaube, Indiana Jones kann man sowieso sterben, klar. Aber im Prinzip hatten sie das nicht vor. Also, das sollte schon so ein bisschen sein, wie es dann später in den anderen Adventures ist, ne? Sprich, dass du da zwar Blödsinn machen kannst, aber da passiert halt nichts. Tja. Später hat übrigens dann sein Onkel von Ron Gilbert tatsächlich weitergetestet. Ich weiß nicht, ob das irgendwie besser geworden ist. Da konnte ich irgendwie auch nicht wirklich irgendwas recherchieren, was da irgendwie passiert ist. Lustigerweise, auch wenn die meisten Leute Manic Mansion kennen, es war nicht unbedingt ein kommerzieller Erfolg. Man mag das gar nicht glauben. Was aber Manic Mansion geschafft hat, zusammen, und jetzt kommt eine super Kombination zusammen mit Leisure Suit Larry und Space Quest, es hat den Humor in Videospiele reingebracht. Das Ding ist ja eigentlich eine Persiflage, ist ja eigentlich und hat ja auch genug Gags, und die man halt so kennt. Und ja, es hatte tatsächlich mal ein bisschen, ne, nicht immer rette Prinzessin und töte Drache und den ganzen anderen Sülz. Sie haben tatsächlich da ein bisschen was geändert an dem Stil. Und das ist eigentlich auch ganz gut so. Kommen wir mal zur Story. Das ist so, wie andere eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen, kann man hier auch die Story relativ auf dem Bierdeckel erklären. Es geht darum, ich habe extra die Hausnamen recherchiert, weil es gibt tatsächlich, auch bei Manic Mansion gibt es einen Lore. Erzähle ich euch gleich noch warum, aber es gibt tatsächlich auch noch genau da Hardcore-Leute, die alles recherchiert haben. Also, es geht darum, wir haben die Edisons, wir haben den Dr. Fred, den Wissenschaftler, wir haben Edna, die Krankenschwester oder die da rumrennt, und wir haben Ed, den Sohn, der eigentlich hauptsächlich da als Wirt Ed bekannt ist und eigentlich ein bisschen gegen Dr. Fred versucht, was zu machen. Das heißt, man kann sich mit dem ja auch im Game befreunden, man muss aber nicht. Dr. Fred soll übrigens tatsächlich eine Figur sein, die auf eine Figur aus Creepshow basiert. Auch da habe ich mal nachgeguckt, ich habe sie jetzt nicht gefunden, aber wahrscheinlich irgendein bekloppter Wissenschaftler, da findet man wahrscheinlich auch sicherlich was. So, Dr. Fred hingegen, ich spoil jetzt mal ein bisschen für die, die das keine Ahnung haben, entführt Sandy Petz. Und das ist die Freundin von Dave Miller, zu dem wir gleich noch kommen. Und braucht die eigentlich für seine Experimente für den Meteor. Weil der Meteor möchte damit, ich glaube, die Welt erobern oder sowas. Of course, natürlich, was machen die sonst, ne? Unterstützt wird er dann noch von Green Tentacle. Das ist so ein Rockstar-Tentakel und Purple Tentacle, so ein Hardliner, der, glaube ich, auch in irgendeinem Teil auch die Welt erobern möchte. Ist irgendwie so ein Trend in der Familie. Und ja, und Sandy wird gekidnappt. Dave sagt, okay, das lasse ich mir nicht zu und holt sich dann ein paar Freunde und zieht in dieses ominöse Horrorhaus, das übrigens tatsächlich auf der Skywalker Ranch basiert. Da gibt es irgendwie so ein Haupthaus und das sieht irgendwie genauso aus. Also da ist, glaube ich, auch die Treppe kaputt und sowas. Also da gibt es tolle Sachen, was Ron Gilbert mal erzählt hat. Also irgendwie ist da schon irgendwie eine Menge da. Und Dave kann sich eben mehrere Kiddies aussuchen und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Ich habe mir jetzt mal die Sachen hier mal alles aufgeschrieben. Es gibt einmal den Sid, der immer so ein bisschen aussieht wie Duke Nukem. Der kann Musik machen. Dann gibt es Michael F. Stoppy. Der heißt wirklich so. Der kann Fotos machen. Und dann gibt es Wendy, die hat keine Ausnahmen. Die kann ein Manuskript schreiben. Also es gibt verschiedene Enden, da kommen wir aber gleich auch noch zu. Dann gibt es den großartigen Bernard Bernoulli. Der kann einen Sender reparieren und die Meteorpolizei rufen, der ja dann auch bekanntermaßen in Day of a Tentacle seine große Show bekommen hat. Dann gibt es Razor. Razor ist die Rocker-Punk-Braut, die eine Menge Leute heute wahrscheinlich immer noch an der Wand hängen haben. Die kann Musik machen, die kann aber auch den Hamster in die Mikrowelle bringen, falls ihr das wollt. Dann gibt es Jeff. Ja, nenn mich Jeff. Und Jeff Woody, der heißt tatsächlich so, kann nix. Aber er kann tatsächlich das Telefon reparieren. Es gibt in diesem Spiel unglaublich viele Red Herrings. Also es gibt viele Gegenstände, die überhaupt nichts bringen, die auch zu nichts führen und sonstiges. Es gibt vielleicht noch, ich guck mal gerade, ich glaube, das kann ich eben noch sagen, es gibt noch zwei andere Figuren im Game, und zwar Mark Eater. Das war, glaube ich, der, ich publische alles. Also zu dem kann man die Demo-Tapes schicken und, glaube ich, das Manuskript, glaube ich. Und Wing Smiley ist, glaube ich, der sehr an Carson orientiert ist, also so eine Late-Night-Show hat. Und die Late-Night-Show hat tatsächlich zwei verschiedene Enden. Da gibt's also tatsächlich zwei verschiedene. Aber da komme ich gleich auch noch zu. Kurz was zu den Szenen. Also, ne, ihr geht durch das Haus, löst Rätsel, also typisch wie ein Point-and-Click-Adventure halt so gespielt wird. Es gibt einmal in diesem Spiel Szenen, die sind zeitlich getriggert. Also ich glaube, das Paket kommt genau nach 9 Minuten, so Pi mal Auge. Es gibt aber auch Sachen, die triggert ihr selber. Das heißt also, wenn ihr den Strom anschaltet, dann geht Dr. Fred auf einmal in die Arcade-Halle und geht spielen. Weil, why not? Was auch klar ist, was typisch ist für LucasArts oder Lucasfilm, es gibt eine Menge Referenzen. Es gibt die Star Wars Referenzen. In Manic Mansion debütiert Chuck die Pflanze, die, glaube ich, in nahezu fast jedem Game ist. Und es gibt, wenn man mit dem Teleskop rumspielt, kann man auch einen Alien aus Rescue on Fractalus tatsächlich kennenlernen. Der beschwert sich dann, dass er gestört wird. Und das ist ganz lustig. Was ich tatsächlich nicht kenne, das fand ich auch interessant. Also es gibt tatsächlich eine TV-Serie dazu, die in Deutsch Das Tollhaus heißt und die irgendwo bei Tele 5 mal lief. So stand es jedenfalls irgendwo. Ich habe davon nie was gesehen. Falls ihr wisst, wie das war, gerne ab in die Kommentare, weil ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, ob das brauchbar ist, ob man sich da irgendwie eine Zusammenfassung angucken muss oder sagt, komm, sei froh, dass du das nie gesehen hast. Keine Ahnung. Ich komme mal zu den Enden. Also es gibt viele Tode in dem Spiel. Also man kann Leute im Pool sterben lassen, man kann wie schon das Haus explodieren lassen, man kann auch, wenn man später sich um den Meteor kümmert, kann man auch so einen Elektroschlag vom Meteor kriegen und wo kann man denn noch alles sterben? Also man kann viele schöne Sachen machen, man kann auch von Edna gefangen genommen werden und sonstiges. Da gibt's viele Möglichkeiten. Deswegen gibt's auch Sachen, die zu Dead Ends führen. Ich glaube mittlerweile in der letzten Enhanced-Version, ich glaube, die war 2000, mal gucken, habe ich es mir notiert, wann die war? Die war relativ spät. Nee, habe ich nicht, aber die ist die DOS-Enhanced-Version, die also, wie gesagt, auf dem Adventure Game Studio basiert, die hat viel mehr Möglichkeiten. Das Einzige, was die, glaube ich, nicht hat, die hat, glaube ich, nicht das NES-Ende. Ihr könnt den Meteor in die fleischfressende Pflanze werfen. Dann wird er halt verschluckt und innerhalb. Es gibt übrigens auch verschiedene Enden. Ob Dave stirbt, gibt's ein verschiedenes Ende. Ob Leute draufgegangen sind, gibt's auch ein anderes Ende. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr alle drei Kinder umbringt, dann ist natürlich Game Over. Aber ihr könnt tatsächlich, wenn ihr das irgendwie koordiniert, könnt ihr auch alleine durchspielen. Und da gibt's dann auch Anspielungen drauf. Also sonst könnt ihr die Weltraumpolizei rufen. Die kommen dann und nehmen den Meteor fest. Das machen die wirklich. Dann gibt's die Möglichkeit vom Plattenvertrag. Da kann man übrigens tolle Sachen machen. Man kann zum Beispiel auch Green Tentacle so ärgern, dass Green Tentacle einen umbringt, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes entweder die Brummschreie ihm schickt. Der Tentakel, die findet er nicht ganz so witzig. Oder man macht halt einen Plattenvertrag mit seinem Demo-Tape. Findet er auch nicht so geil. Dann kann man Ed Edison als Partner kriegen, indem man ihm das Paket und die Fotos, die da drin sind, entwickelt. Das kann halt nur Michael. Dann gibt's den Buchvertrag. Dafür kann man Wendy. Da schickt man halt den auf zu Mark Eater ein und schinkt das dann dem Meteor. Und er sagt, boah, geil, ich brauche nicht mehr die Welt übernehmen. Ich werde jetzt Autor. Frank Schätzing gefällt das wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber ist so. Ja, dann gibt's die Möglichkeit, den Meteor ins Auto zu setzen. Es gibt also eine Garage. Und da könnt ihr dann dementsprechend den Meteor ins Auto schicken und blub und schickt ihn into space. Und es gibt dann eben noch die Geschichten eben von dieser Studio-Geschichte. Und da gibt's irgendwie zwei verschiedene. Einerseits, dass, glaube ich, der Meteor im Studio interviewt wird mit dem Hinweis, ja, ein toller Typ und sonstiges. Und es gibt dann noch die Szene, wo dann die Meteor-Polizei ihn dann sozusagen trotzdem noch gefangen nimmt. Die böse, böse, böse Meteor-Polizei. Also nach meiner Meinung muss man Manic Mansion in seinem Leben, wenn man es nicht selbst spielen will, auf jeden Fall mal gesehen haben. Es ist wichtig. Es ist definitiv das Ding, was LucasArts, Lucasfilm auf die Karte gesetzt hat von Adventures und wirklich als Konkurrenz zu Sierra eigentlich erweckt hat. Natürlich gibt's auch Fortsetzungen. Natürlich, wir sind in der Games-Branche, ne? Wir haben Sequels, Prequels, Offsprings, natürlich. 1993 kam Day of the Tentacle. In dem Tag des Tentakels geht es dann hauptsächlich um Bernard Bernoulli und seine beiden Kumpels oder seinem Hoagie und Laverne. Und die müssen halt Dr. Fred wieder stoppen oder beziehungsweise in dem Fall eher Purple Tentakel, denn irgendwie drei Zeitlinien sind kaputt geraten und da muss man halt agieren. Es gibt natürlich viele Anspielungen auf Manic Mansion. Natürlich, es gibt auch Manic Mansion selber in dem Spiel. Und zwar bei Ed auf dem Computer. Aber das ist hauptsächlich eigentlich ein Bernard-Game. Ich fand das damals gar nicht so gut wie Manic Mansion. Mittlerweile habe ich mich sehr dran gewöhnt, weil im Gegensatz zu Manic Mansion, du kannst es wirklich easy durchzocken. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ob du irgendwelche Fehler machst. Da kannst du nicht viel falsch machen. Das spielt sich echt gut und ist auch echt logisch. 2015 kam dann nochmal ein Remastered raus. Eben jetzt für unsere neuen Systeme und dann eben dementsprechend in Widescreen. Das war dann sozusagen der Auftakt für Thimbleweed Park. Und Thimbleweed Park will ich mal eben kurz nochmal was ganz Professionelles gucken. Denn in Thimbleweed Park habe ich sogar eine Rolle. Thimbleweed Park ist von Ron Gilbert, natürlich. Und es geht so ein bisschen darum, also es gibt wieder Dave, es gibt Sandy, es gibt also viele Manic Mansion Referenzen, die man halt so kennt. Und ja, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Akte X. Kann man glaube ich so stehen lassen. Und das ist so, ja, das kann man glaube ich ganz gut sagen. Und dann spielt ihr halt das bisschen durch. Und kriegt auch so ein bisschen, noch ein bisschen Lore zusätzlich zum Manic Mansion. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Also, meine Nummer, ja, also ihr könnt, es gibt eine Szene, da könnt ihr dementsprechend mit Leuten telefonieren. Da gibt's ein Telefonbuch. Ich bin erreichbar auf der 6582. Ich wiederhole nochmal, 6582. Ich bin tatsächlich einer der Kickstarter. Deswegen durfte ich da auch mitmachen und durfte dann sozusagen auch meinen Senf. Ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie lang die Zeile war, aber ich durfte da ein bisschen dann auch was machen. Bin ich auch stolz drauf. Habe ja auch ein bisschen, guck mal. Also, Fimbleweed Park ist ein gutes Adventure. Kommt an Manic Mansion und Day of a Tentacle nicht dran. Nein, das ist leider so, aber wie schon, kann man sich geben. Ist okay. Ist ganz putzig. Hat lustige Figuren. Ransom den Clown. Werdet ihr Spaß haben. Wie schon die, ich sag mal, Scully und Mulder Verschnitte, werdet ihr auch Spaß dran haben. Dolores werdet ihr vergöttern. Da kann ich euch schon mal sagen. Und alles andere ist einigermaßen witzig. Also, ist gut gemacht. Ist halt, wenn man so will, ja, ne. Man merkt, auch Ron Gilbert ist ein bisschen älter geworden. Aber kann man sich geben. Es soll 2018 ein Prolog zu Manic Mansion rausgekommen sein. Den kenne ich aber nicht. Das muss ein Fangame sein. Ich habe mir das hier nur einfach notiert. Ich werde mir das mal angucken. Kann ich noch nicht viel zu sagen. 2020 kam dann tatsächlich ein Mini-Adventure mit Dolores raus. Also auch wieder basierend auf Fimbleweed Park. Ich glaube, es sind 5 Mini-Adventures, die ihr so spielt. Also Prinzip ist sozusagen immer die gleiche Welt und dann gibt's irgendwelche Abweichungen und dann spielt ihr das sozusagen 5-mal durch. Das geht relativ schnell. Ich glaube, ein Run geht so zwischen 20 und 40 Minuten, glaube ich. Und dann seid ihr mit allem durch und dann habt ihr, glaube ich, alles gesehen. Dann habt ihr die komplette Manic Mansion Lore intus. Ob das so sein muss, lassen wir mal hingestellt. Aber dann habt ihr, glaube ich, alles gesehen. Ansonsten kann ich immer nur sagen, tut euch Manic Mansion an. Es ist ein sensationelles Point-and-Click-Adventure, das ich, wie schon gesagt, immer noch, ich glaube, wirklich blind durchspielen kann. Und dass ich dafür liebe, dass es so viele Möglichkeiten hat. Das heißt, du kannst so viel Blödsinn machen, so viel Unsinn. Die Kombination der Kiddies bietet eben tolle Lösungen an und ihr könnt da wirklich richtigen Mist machen. Ne? Also vor allen Dingen, ihr könnt auch euch selber mal gucken, was passiert, wenn ihr euch mal selber ein Bein stellt und irgendwie da tatsächlich mal ein Rätsel versemmelt, dann einer geht dabei drauf, ob ihr dann immer das noch lösen könnt. Könnt ihr euch mal selber eine Herausforderung stellen. Ansonsten kann ich immer nur sagen, Manic Mansion, großartiger Titel, absolut. Ob man die C64-Fassung spielen muss, weiß ich nicht mit ihren Ladezeiten. Das weiß ich nicht. Ich würde euch eben die DOS Enhanced Version empfehlen. Aber es gibt, glaube ich, keine Version, die wirklich schlecht ist. Und da kann man Spaß haben. Außer wie schon die NES-Version und die Musik. Ich weiß, es gibt Leute, die finden die super. Ich erwähne es nochmal. Nein, ich finde sie nicht super. Und die Famicom-Version braucht man auch, glaube ich, nicht. Nee. Ja, ich bin euer Mr. Venom 1974. Mal gucken. Vielleicht mache ich nochmal den einen oder anderen Podcast für den André. Könnt ihr ja entscheiden, ob ihr noch was ein oder andere hören wollt. Ansonsten, ne, ich bin euer Mr. Venom 1974 und bin jetzt raus. Bis dann. Tschüss.